Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Football Park. Viel Inhalt. Wenig Masse.
Herzlich willkommen bei Football Quark, bei der letzten Folge des Jahres. Mein Name ist Torben Dill. Mir gegenüber in einer neuen Location, kurz vor seinem Arbeitsplatz, kurz vorm Arbeitsbeginn. Tobias Dannenberg, schön, dass du es geschafft hast, dass du es einrichten konntest.
Schön, dass wir es geschafft haben, dass es alles läuft. Das ist doch auch eine tolle Sache. Das sah zwischenzeitlich nicht so aus.
Das ist auch heute, also wir sagen ja grundsätzlich, also vom Setup her ist es ja in den letzten Wochen und Monaten tatsächlich besser geworden, aber heute war jetzt gerade so nochmal eine Folge, wo wir uns gesagt haben so, ey, back to the roots, irgendwie spinnt die Technik heute, deswegen können wir nichts garantieren.
Für absolut nichts, mal schauen, was bei rauskommt. Wir sind jetzt auch ein bisschen verwöhnt, würde ich sagen, ne?
Wir sind verwöhnt, ja.
Du musst das hier mal im Vergleich zu unseren ersten Folgen setzen, das ist immer noch high class. Nur im Vergleich zu der Dienstagfolge ist es halt nicht so nice.
Ja. Aber ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an, damit wir wissen, damit wir auch die stabile Internetverbindung, die wir gerade sehen, ausnutzen.
Ja, ich kann für nichts garantieren. Das WLAN hier auf der Arbeit ist durchwachsen.
Ich kenne auch euren Internetanbieter tatsächlich. Ich weiß, wer das verbaut hat, weil ich den Vermieter kenne.
Ja, nice.
Aber dazu sage ich nichts.
Okay, ich glaube, besser ist. Okay, Tom, ich würde sagen, wir legen einfach wirklich direkt los. Hast du irgendwas? Ich meine, eigentlich reden wir darüber Donnerstag nichts, weil nichts in der Zeit passiert. GFL,
ELF. ELF haben wir einen Nachtrag, einen wichtigen. Den habe ich vergessen.
Okay, aber.
Die Stuttgart Source haben Ben Hur verpflichtet. Ben Hur Aira, Offensive Guard der New Yorker Lions, geht zurück in seine Heimat. Also der hat am Ende des Jahres bei uns schon gesagt, hey Jungs, ich gehe wieder zurück in die Heimat, ich möchte wieder ein bisschen näher bei meiner Familie wohnen. Und jetzt ist offiziell, dass er zu den Stuttgart Source geht und jetzt ELF spielt. Und das ist eine Riesenverstärkung, weil Ben Hur ist einer der besten Offensive Guards in Deutschland. Also in Europa, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und das sind die Lions auf jeden Fall eine Schwächung. Aber für die Stuttgart Source auf jeden Fall eine Verstärkung, die natürlich auch in dieser starken Gruppe sind und ihn da auf jeden Fall auch gebrauchen können. So, und jetzt ich glaube, Ben Hur bringt die auf jeden Fall auf ein neues Level. Auch menschlich überragender Typ. Also, und es war ganz witzig, wenn man dann so ein bisschen Facebook-Kommentare liest, was da auf einmal für Theorien aufgestellt werden. Warum geht Ben Hur Aira jetzt von Braunschweig nach Stuttgart und das ist der Niedergang der Lions und die ELF zieht jetzt sogar schon Leute von den Lions nach Stuttgart, der zieht deswegen extra um. Nee,
er
will einfach nur näher bei seiner Familie sein. Punkt 1, er kommt von da, er hat auch früher für die Scorpions gespielt. Punkt 2, er will jetzt einfach näher bei seiner Familie sein und spielt halt weiterhin Football. Und dann halt in der besten Organisation bei sich in der Nähe, weil die Scorpions gerade keine Alternative sind. So, das ist die Geschichte.
So entstehen Verschwörungstheorien und Social Media ist bekanntlich sehr gesund.
Ja.
Naja.
So kann man sagen. Und bei der GFL haben wir ja erwähnt, dass es ab dem 1.1. einen hauptamtlichen Geschäftsführer gibt und sein Name ist Michael Schwarzer. So, das haben wir jetzt nachgereicht.
Sehr gut, sehr gut. Soll niemand sagen, wir würden sowas nicht tun oder anders gesagt, soll niemand sagen, Torben würde so etwas nicht tun.
Achso, bei guten Sachen sind es wir, bei schlechten Sachen bin es ich.
Nein, das war was Positives, ja. Torben. Ich meine damit, dass du so eine Sache nachreichst. Ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, das nachzugucken und nachzureichen. Das war ein Kompliment.
Ach so, hab ich nicht so verstanden.
Naja. Okay, alles klar. So, zwei Sachen nachgereicht, aber ich würde sagen, wir kommen zu den NFL-News, oder?
Ja, da habe ich gefunden, es sind jetzt 100 Spieler zurück aus dem Covid-Protokoll, einfach seit gestern. 100.
Einfach 100. Ja. Und wie viel stehen noch drauf? Weißt du das? Hast du auch eine Zahl?
Das stand da nicht. Ich habe einfach nur in dem Tweet gelesen, dass jetzt 100 wieder zurück im Training sind. Und dachte mir so, ja Leute, das sind mehr als drei pro Mannschaft.
Ja. Und vor allem 100 zurück heißt, es stehen ja auch noch, wie viel stehen da noch drauf?
Ja, genau.
Das ist halt auch die Frage in Summe. Und da hake ich mal gleich ein, weil Adam Schefter das heute gepostet hat oder getwittert oder wie auch immer man das nennen will, dass die NFL und die NFLPA, also der Spielerverbund sozusagen, an diesen Covid-Richtlinien rütteln wollen und es so aussieht, als würde das auch klappen. Und zwar, dass die Quarantäne von 10 Tagen auf 5 Tage reduziert wird. Und zwar für alle Spieler, auch für die Ungeimpften. Ja. Was ist aus der Aussage geworden, wenn ein ungeimpfter Spieler im Team ist und deswegen ein Spiel nicht stattfinden kann, beziehungsweise dann das Konsequenzen auf das Spiel hat, dann wird dieses Team mit einer Niederlage bestraft. Wie oft ist das passiert? Stattdessen, Cole Beasley ist die ganze Zeit am Rummucken, Antonio Brown fälscht seinen Impfausweis und so weiter. Da gibt es wahrscheinlich noch viele weitere Beispiele,
aber das sind die beiden, die mir einfallen. Also ich glaube immer noch nicht, dass er ihn gefälscht hat, sondern er hat ihn einfach gemalt.
Ja, oder
das, ist so meine Theorie, dass er so auf einem gelben Zettel einfach so ein bisschen gemalt hat und gesagt hat, ja, bin geimpft. Impfung, check.
Genau.
Oh Mann, und die NFL hat wahrscheinlich so dreimal sogar drauf geguckt und gesagt, ja, ist okay.
Und sich gedacht, Antonio Brown ist zwar nervig, aber bringt uns Quote. Also, lass mal durchgehen. Sieht offiziell aus.
Ja. Oh Mann, es hat sogar einen Stempel.
Ach, es ist so lächerlich, ne? Es ist so lächerlich. Und ich frage mich jetzt, tun sie sich damit einen Gefallen? Weil ja, ich kann den Gedankengang verstehen, naja, wenn jetzt die Playoffs sind und alle sind lange in Quarantäne, dann spielt da ja mehr niemand und das ist unfair. Aber wenn die Spieler frühzeitig aus der Quarantäne zurückkommen und vielleicht noch ansteckend sind, dann haben wir vielleicht einfach nur noch mehr Covid-Fälle. So, und dann ist es ein Schuss in den Ofen.
Also ich glaube...
Ganz kurz, moralisch erstmal alles außen vor. Ne?
Also ich meine jetzt genau. Also moralisch alles außen vor. Also moralisch kannst du gerade keinen Leistungssport betreiben und so weiter. Und dann dürften sie gar nicht spielen. Oder sie müssten halt alle als Teams in Quarantäne gehen und dann, und eine eigene Bubble bilden. Moralisch kannst du das gerade alles knicken. Ich glaube, die NFL zieht die Saison einfach durch. Und solange sie da es würde ihnen mehr schaden an Werbegeldern und so weiter, wenn ein Spiel ausfällt, weil die Menschen wollen es gerade konsumieren, die wollen gerade einfach irgendwie sich ablenken. Und wenn jetzt noch die NFL ausfällt, dann schadet das der NFL vom Image mehr, als dass sie 300 Covid-Fälle haben.
Ja.
Und das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Und deswegen wollen die natürlich mit aller Macht sämtliche Spiele aufrechterhalten.
Ich glaube, dass das auch gerade in den USA politisch Konsequenzen hat. Ne, ganz viele Football-Guckende sind vielleicht nicht unbedingt pro Impfung. Und wenn dann auch noch ihre NFL ausfällt, ja, der Ausgleich nach der Arbeit, das, worauf sie sich freuen, dann könnte das dieser eine Tropfen sein, der das Fass zum Überlaufen bringt. Also ich glaube, auch politisch ist es wichtig, dass die NFL stattfindet. Nur was ich mich frage, ist es jetzt smart, die Quarantäne zu verkürzen? Weil wirke ich dem entgegen, dass ich dann weniger Fälle habe oder habe ich dann einfach nur noch viel, viel mehr? So, also wie wirkt sich das Spielgeschehen halt aus? Ne? Das ist die
Naja, Frage. Das zeigt, unterstreicht für mich halt einfach nur, dass der NFL prinzipiell erstmal die Gesundheit ihrer Spieler erstmal scheißegal ist.
Ja, das steht außen vor. Ich rede wirklich nur davon, was besser für die NFL ist, für ihre Spiele, damit sie Spiele bieten können, wo möglichst viele Spieler mit großem Namen auch spielen.
So. Naja, dann ist einfach, je kürzer die Quarantäne, desto mehr Spieler können spielen. So, also fürs Produkt ist es besser, die Quarantäne ist möglichst kurz. Ob es richtig ist, also aus gesundheitlicher Sicht absolut verkehrt, aus moralischer Sicht absolut verkehrt, aus gesellschaftlicher Verantwortung, die man damit trägt, als Vorbildfunktion, als Vorbildorganisation, absolut verkehrt. Fürs Produkt an sich das Beste, was passieren kann.
Mein Gedanke war nur, wenn die Quarantänezeit verkürzt wird, hast du vielleicht, dadurch, dass die Spieler schneller zurück sind, einfach noch viel mehr Spieler in einer kurzen Quarantäne. Und was ist besser, viele Spieler in einer kurzen Quarantäne oder weniger in einer langen? Ist egal.
Es ist komplett egal, wie viele Spieler unter der Woche in Quarantäne sind. Du kannst ja jetzt mit 5 Tagen Quarantäne, gehst du Montag in Quarantäne, bist Freitag wieder draußen und kannst Samstag noch irgendwie dir die Spielzüge abholen und Sonntag spielst du.
Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dann auch gut gemauschelt wird. Und dann, oh ja, der ist seit Montag in Quarantäne. Nein,
die sind hatte alle nicht, da, die sind nicht Mittwoch. Alle dann ab Sonntagabend, nee. Die sind alle dann ab Sonntagabend in Quarantäne und sind dann komischerweise zum nächsten Wochenende wieder fit. Und das ist nicht richtig, definitiv. Aber für die Teams, die sagen sich halt so, ja, ich will das, also ich habe nur noch einen fitten Receiver mit Antonio Brown. Und ja, dann trainiert er die Woche nicht. Macht er sonst auch nicht.
Ja.
So, okay. Und von daher.
Lassen wir das.
Ich glaube, das ist zwar traurig, es ist zwar traurig und nicht richtig, aber das ist halt die Realität.
Wir arbeiten damit und machen weiter unseren Podcast.
Genau.
Lass uns nicht zu politisch werden. Aber zwei Covid-Fälle, die trotzdem noch erwähnt werden müssen, weil ich sie für relativ wichtig halte, ist, wie auch immer. Bruce Arians ist positiv getestet worden. Und wie wir wissen, Head Coaches sind in der NFL wichtig, die beeinflussen das Spiel. Übernehmen wird Harold Goodwin. Und
ist Arians eigentlich noch wirklich Playcaller? Das würde mich mal interessieren.
Naja, ist die Frage ist wahrscheinlich, vielleicht ist er auch nur noch Motivationscoach.
Ja.
Hält die Reden
an. Dann wäre es halt noch krasser sozusagen. Wenn der Playcaller fehlt, dann hast du ein Problem.
Ja. Ja, wenn der Motivator fehlt, dann denke ich mir so, ja, das sind erwachsene Menschen. So. Und das sind Berufssportler. Das ist am College vielleicht schlimmer. Keine Ahnung, ist egal, er fehlt. Aber die Bucks sind ja auch schon safe. So, und wer fehlt noch? Carson Wentz, der fehlt auch. So, in vielen Teams würde ich sagen, wenn der QB fehlt, wird es kritisch. Hier denke ich mir, naja gut, dann gibt halt Sam Ehlinger den Ball zu Jonathan Taylor und dann passt das auch schon irgendwie. Aber ich habe mich übrigens gefragt, weil da stand, Sam Ehlinger startet. Das ist ja der Rookie aus diesem Jahr, aus diesem Draft. So, was eigentlich mit Jacob Eason? Hab gar nicht mitbekommen. Den haben
sie entlassen.
Ja, hab gar nicht mitbekommen, dass der ehrlich spielt jetzt bei Seattle.
Ja. Der hatte ja das Quarterback-Duell dann verloren gegen Ehlinger und den haben sie dann rausgeschmissen.
Aber das war dann schon nach der Preseason direkt, dass sie.
Ja, genau.
Ja, okay, cool. Ist mir entgangen. Na gut, okay. Der dritte QB kann einem auch mal entgehen.
Es ist der dritte QB und als Renz dann fit war, hatten halt auch Ehlinger und Easton auch gar keine Relevanz mehr. Ich meine, wir haben das relativ groß gefahren sozusagen in der Saisonvorbereitung, weil es ein großes Thema war, weil wir nicht wussten, ob Wentz halt fit wird oder nicht.
Ja.
Aber als er dann fit war, war es halt auch so, ja okay, dann halt nicht. Dann ist er halt nicht da.
Ja, kein Zweifel, wer hier starten wird. Okay, genau. Was haben wir noch? Die Jacksonville Jaguars interessieren sich für beide Coordinators, also sowohl Defense und Offense von den Tampa Bay Buccaneers und den Dallas Cowboys als potenziellen Headcoach-Kandidaten. So, also bei den Bucks ist das Brian Leftwich als OC und Todd Bowles als DC und Kellen Moore als OC bei Dallas und Dan Quinn als DC bei Dallas. Alle vier sind potenzielle Kandidaten für den Headcoaching-Job in Jacksonville als Urban Meyer-Nachfolger.
Ich würde gerne Todd Bowles sehen, ehrlich gesagt, weil der war bei den Jets und ich würde gerne, also Dan Quinn fand ich bei Atlanta auch nicht schlecht, aber ich finde den als DC halt besser als Head Coach. Bei Todd Bowles, ja, von den Ergebnissen finde ich Todd Bowles auch besser als DC als Head Coach, aber der war halt bei den Jets ja auf verlorenem Posten. So. Ich würde ihn gerne mal mit einem richtigen Team sehen.
Dan Quinn erinnert mich an Gus Bradley. So, hat da irgendwie mal die Legion of Boom gecoacht, hat dann einen Head Coaching Job in Jacksonville, glaube ich, gehabt. Es lief nicht und jetzt ist er wieder DC.
Ja.
Da kann man drüber streiten, wie man ihn da findet. Aber ich denke, Dan Quinn ist ähnlich, bleibt DC. Todd Bowles würde ich auch feiern, wenn der nochmal einen Shot bekommt.
Genau, ich finde, der hat es jetzt mittlerweile dann auch irgendwo nochmal verdient, einfach, dass man ihn nochmal testet, ob er halt ein Koordinator ist, ein guter Koordinator ist oder ob er wirklich ein Headcoach ist.
Ja. Wobei vielleicht ein OC für Trevor Lawrence nicht verkehrt wäre. Also ein ehemaliger OC als HC. So. Und dann wären es Brian Leftwich und Kellen Moore. Ich glaube, es sind beide noch relativ jung.
Ja, definitiv.
Schadet
vielleicht Kellen Moore feiere ich nicht. Also der feiere ich nicht so. Also von seinen Systemen, die er spielen lässt.
Er hat halt viele Waffen.
So. Genau, er hat also halt viele Waffen. Also ich sage jetzt hier nicht, dass er einen schlechten Job macht oder so, sondern ich sage halt, mit den Waffen kann man eine gute Offense aufziehen. Würde er mit den Titans ohne AJ Brown und ohne Derrick Henry eine gute Offense aufziehen, sage ich, davor habe ich mehr Respekt. So.
Ja. Gut, das müssten wir genauer analysieren. So viel kann ich über die Coaches nicht sagen. Nur Todd Bowles, der würde mir gefallen. Da gehe ich mit dir mit. So, ja, und dann haben wir noch eine traurige News. Die kommen wir nicht drum herum. Die Legende John Madden ist verstorben im Alter von 85 Jahren. Madden kennen wir, glaube ich, alle.
Definitiv.
Und nicht nur vom Videospiel. Legendärer.
Und auch nicht nur von den Hildesheim Invaders.
Das stimmt. Das stimmt.
Der Head Coach der Hildesheim Invaders hieß letztes Jahr Bob Madden. So, das ist der Witz an der Geschichte. Ja, aber es ist gerade unanständig, jetzt einen Witz zu machen, deswegen so.
Ja, aber schon, du musstest es halt nur erklären, weil das Insider, nicht jeder in Deutschland kennt den Headcoach von den Hildesheim Invaders. Aber ja, er hieß Madden. Aber John Madden, verstorben. Jeder kennt das Videospiel Madden. Und eignet sich super, um Spielzüge zu lernen. Wenn man neu im Football ist und das Spiel zu verstehen, dafür ist Madden super. Oder das hast du geteilt in unserer Insta-Story, ne? Jeder 13-Jährige hat ein besseres Zeitmanagement als McCarthy, einfach weil er Madden gezockt hat.
Ja. Definitiv. Und ich glaube, jeder, also viele, die jetzt heutzutage im Football sind, sind auch über Madden in irgendeiner Form zu Football gekommen.
Ja, bevor es rein NFL und so gab, da hat man halt
noch
Madden
gezockt. Das war halt nochmal ein weiterer Bezug zu etwas, was man ja sozusagen ran NFL gar nicht so frei konsumieren konnte. Deswegen ist dieses Spiel unglaublich wichtig, auch hier in Europa. Aber der Typ, ich meine, der war ein erfolgreicher Spieler, der war ein erfolgreicher Trainer, der war ein erfolgreicher Kommentator. Ich glaube, er ist immer noch der erfolgreichste Coach von der Siegquote. Ja.
Mit den Raiders.
Ja, genau. Und ist eine absolute Legende. Und man kann gar nicht in Worte fassen, was er alles für diesen Sport jetzt geleistet hat als Ikone. Und deswegen, ist sowas immer schade.
Ja. Wie kriegen wir jetzt die Kurve, Torben? Ich würde sagen,
mach Werbung. So, einfach harter Cut. Werbung. Firstdown.eu gibt immer noch 10% bei Quark 10. Ihr bekommt also bei Firstdown.eu 10% Rabatt auf Beanies, Caps, Sideline Caps, alles, was das Herz begehrt und ihr euch auf den Kopf setzen könnt. 10% Rabatt, wenn ihr im Einkaufskorb hinterher eingibt Quark 10 bei Firstdown.eu. Viel Spaß damit. Werbung Ende.
Sehr schön. Kommen wir zu den Spielen. Diesmal haben wir kein Donnerstag-Game, ne?
Ja. Ich dachte, dass man nicht auf Taktik gehen kann.
Ja, ich dachte, das ist immer nur in der letzten Woche so. Ja, habe ich mich geirrt.
Ja, wir haben jetzt auch ein Spiel mehr.
Ja, das ist recht. Dann haben sie einfach
also ein Spieltag
bei der vorletzten Woche so belassen wie letztes Jahr in der letzten und die letzte so gemacht wie jetzt die vorletzte. Wow. Okay, kommen wir zu den Sonntagsspielen. Ja? Atlanta Falcons gegen die Buffalo Bills. Wer macht's?
Hier habe ich der Sieg Bills. Überraschung.
Surprise.
Ich wollte also einfach mal ein richtig klassischer Favoritenpick. Die Bills sind natürlich in der Offense sehr inkonstant, was bisher in der Saison einfach so war. Aber die Pass-Defense der Buffalo Bills ist halt so krass, dass ich nicht glaube, dass die Atlanta Falcons da irgendwie einen Stich sehen. Und das wäre für mich so der Case, wie die Falcons eine Chance hätten. Und den sehe ich da offensiv einfach nicht gerade. Und die Bills werden scoren und die Atlanta Falcons werden gegen diese Pass-Defense kein Land sehen.
Ja, absolutes Matchup. Und sie können nicht wie die Patriots sagen, okay, dann werfen wir halt nicht. Das Spiel war wetterbedingt, ich weiß. Aber sie können nicht sagen,
ja, aber hey, wir laufen jetzt. Auch Damian Harris hat ja beim zweiten Spiel auch gezeigt, dass man gegen die Bills laufen kann.
Ja.
Ne? Aber das reicht halt nicht.
Ja, und Atlanta kann nicht laufen. Atlanta kann den Ball nicht laufen. Das ist das Problem. Sie müssen passen. Dafür reicht es nicht gegen die beste Pass-Defense der Liga mit 173,1 Yards Average. Und Josh Allen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist on fire und er muss nicht on fire sein in diesem Spiel. Er muss nur gut sein.
Genau.
Also Sieg Bills. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die New York Giants gegen die Chicago Bears. Und ich glaube, die Giants können hier froh sein, wenn sie am Ende zweistellig scoren, oder?
Exakt so sehe ich das auch. Also die Giants, da fehlt mir gerade offensiver Gameplan, da fehlt mir gerade Mannschaftsidentität. Wenn sie zweistellig scoren, dann ist das quasi, wer das bei Shots feiert, ein Erfolg. Und die Bears werden, egal wer der Quarterback ist, das darf man ja immer nicht vergessen, sie werden genug scoren und die Defense wird halt die Giants einfach Shutdown oder keine Ahnung. Und ja, ich bin bei den Bears und ich glaube, das kann sogar mal so ein 2-Score-Win für die Bears werden, die normalerweise, wenn überhaupt, nur eng gewinnen.
Die Bears werden mit Montgomery die Uhr kontrollieren. Und wie du schon sagst, völlig egal in diesem Team, wer der Quarterback ist. Okay, sagen wir beide die Bears. Kommen wir zum nächsten Spiel, die Kansas City Chiefs gegen die Cincinnati Bengals. Und das klingt vielversprechend.
Vor allem, das finde ich richtig spannend, weil wir haben jetzt die Kansas City Defense gelobt, die auch mal. Und über die Bengals brauchen wir gar nicht sprechen. Die kommen nach diesem Game, jeder weiß jetzt, dass die Firepower in der Offense haben. Gerade im Receiving-Bereich. Aber in den letzten drei Spielen war die Defense der Kansas City Chiefs gerade so durchschnittlich. Eher so im Bereich 15 bis 20. Sowohl im Pass als auch im Run. Und die Bengals Offense ist natürlich die maximale Inkonstanz. Ja. Die haben halt jetzt mal ein Game gehabt, wo sie gezeigt haben, so, ja, das ist hier möglich. So, das ist mit diesem Potenzial, das ist mit zwei Nummer 1 Receivern möglich, das ist mit einer guten Nummer 2 mit Boyd möglich, das ist mit einem Running Back möglich, der auffangen kann, und wir müssen nicht mehr selber laufen können und wir haben nicht mal eine gute O-Line. Sie hatten auch in dem Spiel keine gute O-Line. Ich bin jetzt gespannt, ist die Kansas City Chiefs Defense wirklich gut? B, naja, die Run-Defense der Bengals ist krass. Die Pass-Defense ist nur so lala. Das kann gegen Kansas halt jetzt gefährlich werden. Ich sage, gilt das als Ü-Ei, wenn ich jetzt auf die Bengals tippe?
Na, kommt drauf an, was ihr kommt. Also quotenmäßig würde ich schon sagen, es ist das Ü-Ei, ja.
Ja, also, so, dann ich sage Sieg Bengals und ändere das jetzt hier sogar live nochmal ab, weil ich habe hier eigentlich Sieg Kansas stehen. Aber ich gehe jetzt hier voll mit dem Hype mit dem Football-Quark-Team des Jahres. Cincinnati Bengals gewinnen jetzt gegen Kansas, die auch schon sicher in den Playoffs sind, und das sind die Bengals noch nicht. Und let's go Bengals.
Ich finde es schön, dass dein Hype-Train in der AFC North geblieben ist. Selbst die Teamfarben sind in etwa gleich. So, Browns, Bengals, das haut schon hin. Das ist irgendwie ein Orangeton.
Ja, ich kann meine untersten T-Shirts behalten. Das ist
sehr
wichtig.
Gut, sehr gut. Als wenn du je darauf geachtet hättest. Du wärst auch zu einem Patriots-Spiel mit einem neongrünen Unter-T-Shirt gegangen wahrscheinlich.
Ich bin mal beim Spiel, ich stand mal im Block von Hannover 96 mit einem Bayern-Trikot beim Spiel 96 gegen den VfL Bochum.
Das sagt alles. Kommen wir nochmal zum Spiel. Ich gebe dir auch noch meinen Senf dazu. Also das wird, denke ich, ein Shootout werden. Also das könnte ich mir richtig vorstellen. Ich hoffe es auch. Ich hoffe, dass Burrow und Co. da weitermachen, wo sie aufgehört haben. Ja, und Patrick Mahomes halt auch das macht, was man von ihm inzwischen wieder erwarten kann. Ich habe so ein bisschen besseres Bauchgefühl bei Mahomes, weil du hast gesagt, die Pass-Defense der Bengals ist so lala. Sie lassen die viertmeisten Passing-Yards zu im Schnitt.
Das ist so lala.
Also das ist schon relativ viel. 252,8. Also da kann Mahomes mit arbeiten. Aber Kansas, klar, die wollen den Number One Seed. Cincinnati will irgendwo den Sack zumachen. Und scheiß drauf. Und ich muss das nicht live ändern. Ich gehe mit unserem Football-Quark-Team. Cincinnati Bengals, W. Let's go. So, weißt du, was cool ist? Ja. In meinem Zimmer hängen, ich war bei zwei London-Spielen. Das erste waren die Bengals gegen die Redskins. Und ja, da waren es auch die Redskins. Das war wirklich, ich bin nach England geflogen, um den Unentschieden im Football zu sehen. Das war geil. Das
ist richtig bitter.
Aber so viel mehr Spielzeit war nicht drin. So musst du es sehen. Länger hätte ich da nicht sitzen können.
Stimmt. Du hast richtig viel Spiel für dein Geld bekommen.
So muss man es nämlich sehen. Und das zweite Spiel waren die Chargers gegen die Titans. Das haben die Chargers übrigens gewonnen, das hat mich gefreut. Aber worauf ich hinaus will, beide Home-Teams waren die Chargers und die Bengals. Und ich habe jetzt in meinem Zimmer so die Flaggen aufgehangen, die da auf den Sitzen auslagen. Und ich habe jetzt die Chargers oben und darunter die Bengals. Also ey, ich habe mein Lieblingsteam und unser Football-Quark-Team. Ich bin gut ausgestattet. Die habe ich repräsentiert in meinem Zimmer. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Miami Dolphins gegen die Tennessee Titans.
Zur Erklärung, Tobi besitzt übrigens ein Haus. Er wohnt nicht in seinem Kinderzimmer.
So. Okay, ja, danke, dass du. Ja. So. Genau. Bin schon alt.
Er ist schon groß.
Bin schon erwachsen. Okay. Ja. Du kennst meinen Raum. Ich baue unten gerade wieder mein, in Anführungsstrichen, erwachsenes Kinderzimmer aus.
Das heißt
die Hobbyhöhle. Ja, du hast recht.
Man Cage.
Das klingt auf jeden Fall besser, ist aber im Prinzip trotzdem das Gleiche.
Ist ein Kinderzimmer, ja. Ist ein Kinderzimmer für Erwachsene, so mit coolen Sachen halt, so nicht mit Lego. So. Obwohl Lego auch cool sein könnte.
Ich wollte gerade sagen, mach Lego ja nicht schlecht, bitte.
Ja, hat sich auch gerade schlecht angefühlt. Ich finde Lego selber cool.
Ja, Lego ist auch cool. Okay, Miami Dolphins gegen die Tennessee Titans. Und das ist ein Spiel, wo die Miami Dolphins endlich mal zeigen können, ob sie wirklich, also ich will die Leistung nicht schmälern, wirklich nicht, das weißt du. Aber das ist mein Gegner, wo ich sage, so, wenn sie das jetzt gewinnen, dann haben sie mich überzeugt. Aber ich glaube es nicht.
Ja, also ich muss jetzt tatsächlich, also ich sag Sieg Miami.
Ja,
sag Sieg Miami. Also ja, AJ Brown war krass, Aber im Endeffekt haben sie jetzt auch nicht ultra viel gescored. Und die Miami Defense ist gut.
Die ist sehr gut.
Also die Secondary von denen ist sehr gut und die Front ist zumindest variabel. Und die Run-Defense, also und in der Defense der Titans, da sagen wir ja immer, dass sie gut ist. Und die Run-Defense, die lässt in den letzten drei Spielen nur 42 Yards pro Spiel zu. Ne? Also die ist halt wirklich gut. Aber das ist Miami ja egal, weil die laufen nicht. Und die können auch nicht laufen. Ja. Und die Run-Defense von Miami ist auch Top 10 in den letzten drei Spielen. Und das kann, ist die Identität der Titans, ist ja erstmal über den Run ins Spiel kommen und dann Highlight Plays auf AJ Brown. Und ich glaube, die Secondary der Miami Dolphins ist wirklich gut und die können AJ Brown verteidigen. Und sie können halt auch den Lauf so weit verteidigen, dass die Titans ineffektiv werden. Und damit glaube ich, dass die Miami Dolphins knapp gewinnen und die Serie hält.
Ja, ich glaube, beide Offense. Mannschaften, das klingt so scheiße. Egal. Beide Offensivtrupps, ja, beißen sich an der jeweiligen Defense ein Stück weit die Zähne aus und es wird kein High-Scoring-Game und mal gucken, welche Offense dann am Ende mehr scored. Haben die Titans jetzt ein Stück weit ein Passspiel etabliert oder nicht? Schafft Tua vielleicht auch mal mehr Yards im Schnitt pro Pass, weil er natürlich auch kein Running-Game hat? Ich weiß es nicht.
Ich sag, das Spiel geht so 2017 aus.
Ja, ja, irgendwie sowas wird das. Und es ist beides absolut möglich. 2017 für die Titans oder 2017 für die Dolphins.
Ja, natürlich. Also, das ist
also, wenn die Dolphins das gewinnen, krass, Respekt. Also dann Chapeau.
Ja. Ja.
Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Las Vegas Raiders gegen die Indianapolis Colts.
Wie war das nochmal? Wo spielen die Colts?
In Indiana.
Okay.
So.
Kannst du nochmal hören.
Zwei ugly Wins in Folge für die Raiders. Sie haben zwei Spiele in Folge gewonnen, ja, aber die waren nicht schön. Und die haben auch davon gelebt, dass die gegnerischen Teams nicht performt haben. Das soll die Leistung nicht schmälern. Aber jetzt kommt ein sehr gutes Team, auch wenn es ohne Carson Wentz spielen muss.
Das wäre tatsächlich, also witzigerweise sind das auch so ziemlich meine ersten fünf Zeilen, die ich dazu zu dem Spiel geschrieben habe. Bei jedem anderen Team würde ich halt sagen, so, hey, der Quarterback fehlt. Wird jetzt eng. Ich weiß nicht, wie wertvoll die Quarterback-Position bei den Colts wirklich ist. Ob Ehlinger da nicht reicht. Was mir eher zu Genten geht, ist, dass Fischer, Kelly und Braden Smith entweder out oder questionable sind. Also drei Starter der Colts Offensive Line sind mindestens angeschlagen. Wenn nicht sogar wie Braden Smith wirklich out. Das ist der Punkt, den ich viel schwieriger finde. Auf der anderen Seite sind alle drei Starting Linebacker der Raiders auch out, also Littleton, Perryman und KJ Wright. Und Casey Hayward ist auch raus. Und einmal ist es natürlich wichtig, wenn, sagen wir mal, nur Braden Smith fehlt als rechter Tackle und dafür halt Fischer und Kelly, also der linke Tackle und der Center, fit sind, dann sehe ich da gar kein Problem für die Colts. Also Braden Smith ist zwar gut, aber 4 von 5 reichen gegen die Raiders sozusagen. Ich gehe auch immer noch die Colts. Also, weil Jonathan Taylor, glaube ich, genug Baseline bietet und Frank Reich schon einen Weg finden wird, gegen die Raiders zu scoren, gerade wenn der komplette Middle-Linebacker-Core fehlt.
Ja. So. Was man aber auch nicht vergessen darf, wir tun gerade so, als wäre das hier voll das krasse, als wären die Colts so viel besser, aber wenn du dir die Records anguckst, sollten die Raiders gewinnen, haben die den gleichen Rekord. Dann sind beide 9-7. Yeah. Also die sind nah beisammen, aber die Raiders haben halt am Anfang stark gespielt und die Colts spielen jetzt stark und deswegen ist das Momentum auf jeden Fall auf der Seite der Colts. Okay, aber wir beide sagen, sie Colts. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Jacksonville Jaguars gegen die New England Patriots. Ich würde ja sagen, eigentlich eine safe Nummer, für dein Lieblingsteam, aber nach letzter Woche sage ich das nicht mehr, weil mein Lieblingsteam von den Texans auf den Sack bekommen hat. Also Tom, alles ist möglich, aber ich glaube es nicht.
Naja, sagen wir es so, die Jaguars können nicht wirklich laufen und die Receiver der Jaguars sind individuell normalerweise nicht so stark, dass sie der Patriots Defense gefährlich werden. Ich glaube, dass die Patriots Offense gut genug ist, um zu scoren. Und auch vernünftig zu scoren. Ich glaube aber nicht, dass es richtig deutlich wird. Ich glaube, das wird jetzt hier kein 55-3 oder so. Das glaube ich nicht. Und weil die Patriots, jetzt heißt es wieder so, der Hype ist vorbei, bla bla bla, weil sie jetzt mal irgendwie verloren haben. meiner Meinung nach, also jetzt zweimal in Folge verloren, haben sie in den letzten zwei Wochen eigentlich gar nicht so viel anders gespielt als die Wochen zuvor. Sie haben einfach nur mal gegen gut, die Defense musste mal wirklich eingeölte Offenses aufhalten. Ja, und das ist halt schwer in der NFL. Und die eigene Offense hat halt Fehler gemacht. Ich glaube, dass halt die Fehler, also man hat gegen die Jaguars halt mehr Möglichkeiten, Fehler auch mal auszugleichen. Und ich glaube halt, dass die Offense jetzt nicht überperformen wird, aber es wird halt ausreichen, um mehr zu scoren, als die Jaguars scoren werden. So, deswegen ja, Sieg Patriots.
Die Jaguars Offense ist für dieses Jahr out of order. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Ja. Das wird sich nicht mehr ändern. Guckt nochmal, was Trevor Lawrence so auf dem Kasten hat. Lasst ihn mal ein bisschen was ausprobieren, wenn er eine Interception wirft. Scheiß drauf. Aber guckt doch mal, was für ein Quarterback ihr da habt. Lasst ihn auch mal schwierige Würfe machen. Lasst ihn das Spiel anführen. Ich weiß, Robinson ist der out?
Ich glaube, ja.
Ich glaube auch. Ne? So, und dann so, fehlt ja auch noch.
Also so wie die Quellen, die ich gefunden habe, heißt, dass der out ist. Heißt aber in der NFL manchmal auch nichts. Ne?
Ja, aktuell heißt das sowieso nichts. Im Zweifel hat er Covid. Ja. Also, aber wenn Robinson fehlt, würde das der Offense natürlich noch mehr wehtun. Aber ich würde sagen, lasst einfach Trevor Lawrence spielen, guckt, was ihr habt. Ja, aber am Ende beenden die Patriots ihre Two-Game-Losing-Streak und die Jaguars bleiben auf Number-One-Overall-Pick-Kurs. Sieg Patriots. Ja. Nächstes Spiel, die Tampa Bay Buccaneers gegen die New York Jets. Und ich glaube, dass wir auch ohne 1000 Covid-Fälle bei den Jets ein easy Pick.
So. Ja, genau. Also der Pick ist halt relativ klar. Also man kann natürlich ja auch mal irgendwelche Picks machen, wo man halt sagt, hey, mein Gefühl sagt mir das und das. Ja, was soll denn hier für mein Gefühl sprechen auf Seiten der Jets? Also du musst ja immer einen Case finden für dein Team, für das du jetzt pickst. Ja. Was könnte der Case für die New York Jets sein? Realistischer. So, das ist nämlich das Problem. Und deswegen, selbst wenn nur die Backup-Receiver bei den Tampa Bay Buccaneers fit sind, solange da Tom Brady hinter der Offensive Line steht und die Offensive Line gesund ist, wird das ausreichen.
Das haben sie ja letzte Woche gezeigt. Sie haben die Panthers verprügelt, ohne Mike Evans, ohne Goodwin, ohne Leonard Fournette und dann trotzdem deutlich gewonnen. Und auch die Defense hat wie viel? Genau. 3 Punkte zugelassen oder 6? Auf jeden Fall sehr, sehr wenig gegen Carolina.
6 Punkte zugelassen. Und
ja, und dort fehlten auch, Winfield fehlte dort, Barnett musste im zweiten Quarter runter. Ja. Also die Buccaneers haben genug Tiefe. So, und die Jets haben genau das nicht. Die haben gar keine Tiefe. Ich weiß nicht, wie die Situation diese Woche ist mit den Covid-Fällen. Ob sie genauso dramatisch ist wie letzte Woche. Aber selbst wenn sie nicht ganz so dramatisch ist, die Jets können sich wirklich gar keine Ausfälle erlauben. Die haben genau diese Tiefe nämlich nicht. Und deswegen Sieg Tampa Bay Buccaneers. Die sind nämlich 11-4 und die Jets sind 4-11. Also hier ist es deutlich. So. Okay. Philadelphia Eagles gegen das Washington Football Team.
Das Washington Football Team hat ja eigentlich eine krasse Run-Defense. Die ist ja eigentlich ziemlich gut und die Eagles Run-Defense ist eigentlich auch gut. Die sind auch nah beieinander. Die lassen eigentlich auf die Saison gesehen, lässt die Run-Defense von Washington 104,2 Yards zu und die der Eagles 104,6. Gucken wir uns aber mal die letzten drei Spiele an, sehen wir, dass Washington 156 Yards zulässt und die Eagles 72. Und das erklärt so ein bisschen meinen Pick. So, die Eagles können laufen, sie werden laufen und sie werden auch gegen Washington gut laufen. Es wird ein intensives Spiel, was, glaube ich, wirklich in den Trenches entschieden wird, aber die Eagles werden gewinnen. Ja, und mit einer guten, variablen Run-Offense.
Ja, und im Zweifel kann Jalen Hurts halt auch werfen. Letzte Woche hat er zu einer ersten Halbzeit nicht viel gerissen, aber in der zweiten ist er dann trotzdem noch auf, ich meine, insgesamt dann 199 Yards gekommen.
Ja,
und die Washington Defense ist gegen den Pass auf 30. Also die lassen auch Passing ja zu. Also im Zweifel, Jalen Hurts kann da auch mal den Ball schmeißen, wenn es drauf ankommt, wenn es von ihm benötigt wird. Aber wahrscheinlich wird es nicht mal benötigt. Ich glaube auch, dass das Running Game, was immer noch das Beste der Liga ist von den Philadelphia Eagles, das regeln wird. Und Sieg Eagles. Und die Eagles
haben... Ja, aber Devonta Smith, nicht Adams, ist, glaube ich, auch nochmal so ein kleiner Pick für Fantasy, den man da auf dem Schirm haben sollte. Der könnte ein paar Yards machen.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Hatte ich mir mehr von erhofft für die Fantasy-Season, aber hatte mal so ein, zwei Spiele dabei, die krass waren und das könnte wieder so eins werden.
Ja.
Okay. Kommen wir zum nächsten
Spiel. Weiter geht's.
Ja, let's go. Die Los Angeles Rams gegen die Baltimore Ravens.
Wenn wir beispielsweise, finde ich, bei den Patriots davon sprechen, dass die Jaguars zum richtigen Zeitpunkt kommen, um wieder in Tritt zu kommen, so von der Spielplanplanung her, sage ich, dass die LA Rams für die Baltimore Ravens genau das Gegenteil sind. Weil du hast jetzt gerade eine kaputte Secondary. Du hast gerade 525 Yards von den Bengals eingeschenkt bekommen im Passing. Und jetzt kommt Matthew Stafford und Cooper Kupp, die beide legitime Anwärter sind auf den Offensive Player of the Year. Und ja, das werden die Rams gewinnen. Und Kupp und OBJ werden beide ordentlich Yards machen. Weil du kannst innerhalb einer Woche die Secondary nicht so fixen. Es funktioniert einfach nicht. Und die Rams Offensive Line ist nicht so katastrophal, dass du sie durchgehend blitzen kannst. Und Matthew Stafford ist halt ein Qualitätsquarterback. So, der ist gut. Verdammt gut.
Die Ravens Secondary, die ist so angeschlagen. Da hast du das Gefühl, da spielen Leute, die musst du erstmal klären, was ein Football ist. So, jetzt mal ein bisschen überspitzt gesagt, ne? Also, die kannst du nicht in einer Woche Game ready machen gegen ein starkes Team wie die Los Angeles Rams. Die Ravens lassen in ihrer 4-Game-Losing-Streak haben sie im Schnitt 29 Punkte zugelassen. So, das wird gegen die Rams nicht anders, weil die wiederum sind richtig heiß und haben im Dezember, meine ich, alles gewonnen, nachdem sie im November irgendwie alles verloren hatten. Ja. So. Und es ist auch egal, wer bei den Ravens auf Quarterback startet. Na, ob das Jackson oder Huntley ist oder sogar Johnson, ist egal, am Ende gewinnst die Rams. Auch ein Jackson kommt nicht wieder wie der Messias und regelt jetzt. Ja. Weil auch der hat geschwächelt, als er fit war. Hat jetzt auch nicht auf MVP-Niveau gespielt.
Ja, du musst halt auch sehen, er müsste wirklich überperformen, seine Receiver müssten überperformen und die Rams haben immer gegen Downhill-Runner richtige Probleme, aber die Ravens haben keine Downhill-Runner, sondern die haben halt einen mobilen Quarterback.
Ja. Und selbst wenn Jackson überperformt, dann kommt es halt zum Shootout und ich glaube, selbst das gewinnt dann trotzdem die Rams,
genau, weil dann, sobald du halt, die Rams Offense ist ja, die Ravens Offense ist nicht dazu gemacht, schnell zu scoren. Die Rams Offense hat kein Problem damit, einfach mal auch schnelle Scores aufs Scoreboard zu kriegen.
Ja.
Deswegen, da sehe ich wenig Möglichkeiten, also wenig Chancen für die Ravens. Auch wenn ich die Ravens eigentlich ein sympathisches Team finde. So.
Ja, das auf jeden Fall. Okay, kommen wir zu den Denver Broncos gegen die Los Angeles Chargers. Na, fang du mal an.
Ich weiß, was ich hier stehen habe. Also mein Pick ist erstmal Sieg Chargers, damit möchte ich anfangen. Mein Pick beruht ein bisschen auf der Antipathie gegen Drew Lock und auf der Sympathie für Tobi.
Ah ja, ich dachte, jetzt kommt für Justin.
Weil das Run-Game der Broncos ist nicht schlecht und wenn die Broncos laufen, und haben die Chargers ein Problem, weil die Chargers haben gerade gegen jedes Team, was laufen kann, was effektiv laufen kann, ein Problem. Und das kann hier halt wieder echt, ja, schwierig werden. Ich glaube aber, dass im Zweifel Drew Lock halt genügend Fehler machen wird, dass die Chargers mit ihrer Offense, mit Justin Herbert als Quarterback, genug Punkte machen werden, dass sie dann halt gewinnen. Aber schön wird das Ganze nicht.
Das erste Spiel haben die Broncos gewonnen, 28-13. Das war schon eine richtig miese Performance von den Chargers. Letzte Woche war eine unterirdische Performance von den Chargers, aber Justin Herbert neigt dazu nach einem schlechten Spiel und er hat nicht mal unbedingt schlecht gespielt, überzuperformen und darauf hoffe ich jetzt einfach mal, dass das auch hier wieder der Fall ist und allein vom Talentlevel, ja, will ich, na, wobei die Broncos gefallen mir eigentlich ganz gut von den Spielern, ja, es läuft wirklich, wie eben, du schon sagst, läuft.
Vom Talentlevel her würde ich nicht darauf setzen, dass die Chargers gerade besser gestellt sind, wenn du dir die Defense anguckst und ich letztes Jahr mein eigenes Playtape einreichen würde. So, also da spielen Leute, das ist frech, dass die NFL-Spieler sind.
Ja, naja. Aber es ist, die Run-Defense war eigentlich gar nicht so schlecht in den letzten Wochen, aber gegen die Texans war so ein herber Rückschlag, das hat schon
weh
getan.
Ja, das tut weh.
Also. Ja, es ist auch egal, auf jeden Fall, es läuft am Ende auf die Quarterback-Position hinaus und hier sage ich, dass Justin Herbert Drew Lock einfach schlägt und das Run-Game der Broncos war letzte Woche zumindest eine Katastrophe, das muss man auch mal anführen. 7 Attempts für Gordon, 7 Attempts für Williams, Williams hatte 15 Yards oder so und Gordon hat es geschafft, bei 7 Läufen minus 4 Yards zu erlaufen. Also das Running-Game, wo die Run-Defense kläglich gescheitert ist letzte Woche bei den Chargers, ist das Running-Game wiederum gegen eine unterdurchschnittliche Run-Defense der Raiders ebenfalls kläglich gescheitert. Ja. Keine Ahnung, dieses Spiel ist auch ein Derby, es ist ein Division-Game, hier ist alles möglich und hier spielt ein 7-8-Team gegen ein 8-7-Team. So, das kann man in beide Richtungen picken. Von daher kommen wir zum nächsten Spiel. Ich sage natürlich auch Chargers. So. Houston Texans gegen San Francisco 49ers.
Ja, also ich glaube nicht, dass die 49ers ihren inneren Chargers-Moment erleben.
Nein.
Und ich glaube, dass die Baseline der 49ers so hoch ist, ich meine, die Offense beruht darauf, dass sie den Ball nicht verlieren und dass sie halt gut, dass sie selber die Uhr kontrollieren und so weiter und ist auf Sicherheit und auf lange Drives konzipiert. Und ich glaube nicht mal, dass die Houston Texans hier groß am Ball kommen. Ich glaube, das machen die 49ers relativ klar.
Ja. Es sieht auch so aus, dass Mitchell wieder zurück ist. Elijah Mitchell, der Rookie. Und der wird, glaube ich, dann ganz viele Snaps bekommen. Die 49ers müssen hier nichts riskieren, werden entspannt die Uhr kontrollieren und Burkhead wird nicht wieder so ein Spiel haben für die Texans, was wiederum bedeutet, dass sie nicht die Uhr kontrollieren und auch nicht permanent First Downs mit dem Run-Game holen. Wer aber wieder ein gutes Spiel haben wird, ist Davis Mills. So, der hat mich überzeugt. Der macht es für die 49ers vielleicht ein bisschen gefährlich. Aber am Ende kontrollieren die 49ers die Uhr, halten es ganz simpel. Aber, wovon man ausgehen kann, die 49ers nach letzter Woche werden sie die Texans wahrscheinlich mehr respektieren, als sie respektiert definitiv hätten, wenn es dieses Spiel nicht gegeben hätte. So.
Also haben die Chargers denen eigentlich einen Gefallen getan, möchtest du sagen?
Ja, genau.
Ja, okay.
So kannst du es auch formulieren. Naja, okay, aber Sieg 49ers.
Man merkt so ein bisschen, der Stachel sitzt noch tief.
Der Stachel sitzt noch tief. Arizona Cardinals gegen die Dallas Cowboys. Cardinals, ja, also Cowboys.
Hier bin ich bei den Cowboys.
Ja, ja.
Also auch da wieder spreche ich nicht davon, dass der Spielplan den Cardinals hier gerade einen Gefallen tut, weil sie haben Probleme in der Secondary und sie haben Probleme in der Run-Defense. Und das ist keine gute Kombination gegen die Cowboys aktuell. Weil du hast halt das Problem, wenn du den Run nicht verteidigen kannst, ja, und der Gegner werfen muss, dann haben die Cowboys halt genug Waffen, dass sie auch werfen können. Und die Arizona Offense beruht halt auf Big Plays. Die Defense der Cowboys ist aber in der Front so dominant, dass sie halt auch selber gerne Big Plays generieren, weil ansonsten würde Trevor Diggs 11 Interception-Saison nicht funktionieren, weil die gehen halt auf den Turnover. Und das können sie auch machen, weil die Front so dominant ist. Und ja, ich glaube, die Cardinals kommen hier sozusagen vom Regen in die Traufe und verlieren halt das nächste Spiel.
Ganz kurz, eine Frage, das beschäftigt mich. Welcher Cornerback hat sich deiner Meinung nach besser entwickelt in diesem Jahr? Trevon Diggs oder AJ Terrell?
AJ Terrell.
Ja.
AJ Terrell hat einen Case, meiner Meinung nach, ein Top 5 Corner in der Liga dieses Jahr zu sein. Ja. Den hat Trevon Diggs für mich nicht, weil er macht viele Interceptions und das feiere ich und das sind Highlight-Plays. Aber ich erwarte auch von meinem Cornerback, dass er nicht so viele Yards zulässt. Und niemand wirft mehr als lässt mehr Yards zu als Trevon Diggs. Er macht viele Highlights. Er ist ein Boomer-Bust-Player für mich. Er macht halt viele Highlights, aber er macht auch viele Fuck-Ups. Und AJ Terrell lässt weniger als 45% Pass-Completions zu. Das ist krass. Der spielt eine richtig gute Saison. Und dann ist es mir lieber, er hat eine Pass-Deflection mehr als eine Interception mehr oder so. Ja, und dafür spielt er halt konstant auf einem hohen Level. Okay. Er wird gar nicht angeworfen.
Genau. So. Ne, da habe ich lieber den Shutdown-Corner als den, der 10 Picks fängt, aber dann noch die Big Plays zulässt. Ja. Ich will jetzt hier nicht die Leistung von Diggs spielen, das ist schon krass, aber ich finde auch AJ Terrell. Aber da sieht man wieder,
Der bessere Cornerback.
So. Picks machen den Unterschied, deswegen ist Diggs im Pro Bowl, meine ich, ja, sehr wahrscheinlich, und Terrell nicht. So.
Ja, in der öffentlichen Wahrnehmung machen Picks den Unterschied, aber deswegen hört ihr ja diesen Qualitätspodcast. AJ Terrell ist der bessere Cornerback. So.
Achso, haben wir den Folgentitel? Naja. Okay, also in diesem Spiel gehe ich auf jeden Fall auch mit den Cowboys. Die Cowboys Offense hat sich letzte Woche zurückgemeldet und das beeindruckend. Die Defense ist weiterhin so stark wie in den vergangenen Wochen. Die Cardinals kriegen es nicht hin, in der Red Zone zu scoren und du hast die Big Plays angesprochen, von denen sie ein Stück weit abhängig sind. Die habe ich die letzten Wochen auch nicht gesehen. Da haben sie irgendwie eine Allergie entwickelt. Das funktioniert leider auch nicht. Ja. Und die einen
Sie haben einfach es fehlt einfach Hopkins. So.
Ja, das auf jeden Fall
auch. Der würde das Spiel halt wieder für alle öffnen.
So. Ja. Wirft auch, wo wir von Red Zone Touchdowns reden, James Conner ist auch im Pro Bowl gekommen.
Ja, finde ich.
Lass ihn einfach mal so stehen.
Verstehe ich nicht. Habe ich wirklich nicht verstanden. Ja. Habe ich gedacht so, ja Leute, der muss eine riesige Instagram-Base haben.
Ja.
Dass man den pickt.
Wenn das die Schwäche der Cardinals ist, weil dann frage ich mich, wo ist denn Connor jetzt? Weil der war in den Wochen zuvor dafür verantwortlich, das Ding dann auch mal in die Endzone zu hämmern. Das war seine Kernkompetenz. Ja. Das fehlt gerade. Deswegen, beide sind sie schon safe in den Playoffs. Die einen kommen sehr motiviert rein und die Cardinals, die stolpern und purzeln stolpern. Irgendwie ja. in diese Playoffs. Ja. Lass ja. mal gucken, mit welchem Rekord das endet. Ich weiß nicht, gegen wen sie nächste Woche spielen, aber wenn das mit 10-7 in die Playoffs geht, puh, das wäre schon ein krasser Dämpfer. Aber ja, jetzt kommt erstmal 10-6. Jetzt kommt erstmal 10-6. Panthers Saints. Oh, hier habe ich nicht markiert, wer gewinnt. Oh, shit. Wen hatte ich denn hier? Das entscheide ich gleich aus. Ich höre dir immer zu. Erzähl mal.
Ja, ja, also das Ding ist halt, also bei den Saints kommen 12 Spieler wieder, unter anderem Demario Davis, es kommt Simeon wieder, es kommt Taysom Hill wieder, also schon wichtige Keyplayer für die Saints. Und mein Gefühl sagt mir, dass die Saints gewinnen. So, weil die Defense ist halt weiterhin krass, die Panthers Offense ist eine Katastrophe und mit sowohl mit Hill als auch mit Simeon haben sie dann auf Quarterback doch jemanden, die es schaffen werden zu scoren. Ja. So, bei den Panthers wird Sam Darnold starten. Er ist also wieder da. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt.
Ist einfach eine Aussage gewesen. Einfach,
genau.
einfach ein Fakt, und, den du hier präsentiert
genau.
hast.
Und ja, ich sag jetzt mal Sieg Saints. Aber das kann in beide Richtungen gehen, weil beide Offensiven gerade katastrophal sind. Aber die Saints haben bewiesen, dass sie Gameplans entwickeln können, die funktionieren, um zu scoren. So.
Ja. Ja, hier ist bei dem Spiel ist so ein bisschen die Frage, nicht welcher Quarterback gewinnt das Game, sondern welcher Quarterback verliert das Game so am Ende des Tages. Genau. Und da glaube ich, dass die Panthers gerade größeres Identitätsproblem haben und das auch nicht so gut kompensieren können. Die Saints haben immer noch Kamara. Die Panthers haben aber keinen Christian McCaffrey aktuell. So. Bei der Defense, Panthers Defense mag ich eigentlich auch ganz gerne. Die struggelt natürlich auch, aber kein Wunder mit der Offense. Wenn du permanent auf dem Feld bist und in schlechten Field Positions. Von daher kann man es auch nicht so wirklich bewerten. Saints Defense hat auch ein bisschen gestruggelt. Ich glaube.
Aber machen wir uns nichts vor. Die Saints Defense hat bewiesen, dass sie Low Scoring Games gewinnen kann.
Das stimmt.
Und also.
Da hast du recht. Ich glaube, es ist einfach ein Matchup, wo beide Teams sich wünschen, dass diese Season endlich vorbei ist. Ja, und genau. ich geh am Ende auch mit den Saints. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Detroit Lions gegen die Seattle Seahawks. Die Lions sind Nummer 29 in Scoring Offense mit 17,3. Die Seahawks sind aber auch Nummer 30 in Total Yards Offense mit 305,2. Also das verspricht kein schönes Spiel zu werden. Ja? Weißt du, was für mich hier der Unterschied ist?
Die Lions haben Herz.
Detroit spielt mit Herz, steht hier. Aber ja, die Mentalität ist hier der Unterschied. Und deswegen gehe ich mit den Lions, weil bei den Lions habe ich das Gefühl, die denken sich, scheiß drauf, wir machen jetzt aus jedem Spiel das Beste. Vielleicht überinterpretiere ich auch einfach völlig dieses Team und möchte das gerne so sehen, aber ich glaube, dass es so ist. Die Lions spielen jetzt jedes Spiel mit Herz und wollen es gewinnen. Und Wilson fragt sich wahrscheinlich schon, oh, wie würde so ein Denver-Jersey an mir aussehen? Um ein mögliches Beispiel zu nennen. Ich glaube, da ist eine ganz andere Körpersprache und das reicht für Detroit.
Ja, exakt so sehe ich das auch. Also ich glaube, die Lions gewinnen mit Mentalität und Willen und ich sehe ja diese Mannschaften halt wirklich auch gerade komplett unterschiedlich. Die einen sagen halt, hey, wir haben Bock zu ballen, egal wie das hier ausgeht und wir gucken jetzt einfach mal, was passiert. Und die Seattle Seahawks sagen sich, eigentlich haben wir alle gar keinen Bock mehr.
Ja.
So, und wir brauchen, also auch wenn Pete Carroll sagt, ich sehe unser Team nicht an dem Punkt, wo wir einen Umbruch brauchen. Ja doch, der Rest der Welt sieht aber, dass ihr einen Umbruch braucht.
Ja.
Vielleicht, und wenn du es nicht siehst, dann brauchen wir vielleicht auch einen anderen Coach.
Und die Lions haben halt echt viele junge Spieler, die jetzt richtig schön Erfahrung sammeln können.
Ja.
Und auch sich hier beweisen.
Und das Gute bei den Lions ist ja gerade, sie, obwohl sie verlieren, kriegen sie gerade eine Gewinnermentalität. Sie haben diese Next Man Up und dieses, yeah, wir bleiben stehen, Mentalität. Und sie kriegen nicht so eine Losing-Mentalität wie die Spieler der Browns damals, die halt auch immer ins Gesicht gekriegt haben und dann irgendwann daran geglaubt haben, dass sie immer verlieren werden.
Ja. Tom.
Also.
Amon Ra St. Brown, ist das ein Number One Receiver? Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Minnesota Vikings.
Gegen die Seahawks wird er der Number One Receiver sein.
Das ist so schön, dass du immer darauf antwortest. Minnesota Vikings gegen Green Bay Packers.
Ich sage hier Sieg Packers. Überraschung. Glaube aber, dass die Vikings irgendwo einen Case haben können. Wenn Dalvin Cook fit ist, oder wenn Madison seinen inneren Dalvin Cook wieder entdeckt. Weil die Packers lassen gerade in den letzten drei Spielen 6,7 Yards pro One zu. Und das ist der höchste Wert der Liga. Und wenn die Vikings es schaffen, ihr Run-Game zu etablieren und die Last von den Schultern von Kirk Cousins zu nehmen, dass er nur das Game managen muss, aber das Run-Game an sich die Drives im Laufen hält, dann haben die Vikings einen Case. Ich glaube aber nicht, dass das konsequent klappt, deswegen sage ich Green Bay Packers und sie gewinnen. So.
Ja, Green Bay hat auch noch eine andere negative Statistik in der Defense, und zwar in den letzten 5 Spielen 28,8 Punkte zugelassen im Schnitt. Ist nicht gut. Aber die Vikings haben auch eine Schwäche, und die heißt Pass-Defense. Da sind sie nämlich 27, und wenn du etwas nicht haben willst gegen einen Quarterback wie Aaron Rodgers und einen Receiver wie Devonta Adams, dann ist das eine Schwäche in deiner Passverteidigung. Und ich glaube, dass Aaron Rodgers, ja. Lazard spielt übrigens in letzter Zeit auch richtig nice. Der hat ja auch seinen Rekord-Touchdown da gefangen.
Ja.
Ich glaube, dass die Offense von den Packers da einen Weg findet, genug zu scoren. Ich glaube, die Vikings können mithalten. Also es könnte so ein 28-25 Spiel werden. Irgendwas in der Größenordnung. Aber Green Bay braucht einfach diese First Round Bye. Die können sich jetzt zurücklehnen. Rodgers braucht die Pause. Rodgers großer C, ja, oder welcher C auch immer braucht die Pause. Von daher, keine Ahnung, ja, ich gehe hier mit. Ich gehe hier mit den Packers. Die sind relativ fehlerfrei, gerade in der Offensive. Und die Vikings sind untippbar irgendwie.
So, genau, ein bisschen. Das ist halt das Problem. Ja,
deswegen Sieg, ja, Green Bay. Okay. Das Montagsspiel, das Primetime-Spiel, das einzige diese Woche, also außer es gibt irgendein Spiel, das Sonntagsspiel, das weiß ich gerade nicht, aber das einzige, was nicht am Sonntag stattfindet, das trifft's. Die Cleveland Browns gegen die Pittsburgh Steelers.
Hier gehe ich mit den Browns. Wenn sie es schaffen, Nick Chubb mehr als 20 Touches zu geben. Also dieses, hey, wir geben ihm 17 Carries und werfen ihm noch dreimal den Ball zu, das ist zu wenig. Wenn die Browns gewinnen wollen, dann muss Nick Chubb das Spiel dominieren. Und ich hoffe für die Browns, dass sie so die Saison positiv beenden können. So.
Beide Teams wirken so ein bisschen lost. Ja, das, ja, macht es, genau, schwierig. Und weißt du was, ich gehe jetzt einfach mit den Steelers. Einfach, weil ich glaube, dass das Big Bens letztes Heimspiel ist. Und sein letztes, ja, Heimspiel findet in der Primetime statt. Das kann vielleicht motivierend genug sein für das ganze Team. Und Big Ben ist gegen die Cleveland Browns in seiner Karriere, krasse Statistik, habe ich mir rausgeschrieben,
umgeschlagen,
25-2 und ein Unentschieden. Also let's go! Und die Cleveland Browns, ja, spielen aktuell so ein bisschen wie die schlechteren Browns, die er gespielt hat in seiner Zeit, was die meiste Zeit der Fall war. Ja. Von daher, Sieg Steelers, aber ich, ja, gönn's ihm irgendwo auch, ne?
Ja, definitiv. Es wäre ein guter Abgang.
Ja, und das ist hier zwei Teams. Das eine ist 7-8, das andere ist 7-7-1. Also das ist auch wieder so ein, ja, Spiel, da kann halt alles passieren. Ne? Okay, definitiv. Keine Bye-Week logischerweise. Kommen wir zu unseren Thesen, würde ich sagen. Oder vorher machst du das noch. Ja, natürlich, du hast recht.
Ja, Tobi tut immer so, als wenn ihn Werbung nervt, aber jetzt kommt Werbung.
Ich find's schön. Ne?
American-Footballshop.de gibt euch mit Quark10 nämlich auch 10% auf alles, außer Rydell Helme und Feldtore. Deswegen, wenn ihr sparen wollt und den American-Football-Shop bei seinen Umzug unterstützen wollt, die extra das Sortiment für euch erweitern, dann Quark10, American-Footballshop.de. Viel Spaß. Werbung Ende.
Toll, wir spielen hier alle unsere Rolle. So, ob wir sie wollen oder nicht, die hat sich so ergeben. Und bei unseren Werbungsspielchen machen wir auch immer das Gleiche. Du freust dich anzupfeifen und ich sage, ach ja, jetzt kommt das.
Das sehe ich anders. Ich sollte dich genauso freuen. Ich, nein, möchte hier keine Diskrepanz.
Ich freue mich auch, aber ich muss diese Rolle leider spielen. Irgendwie. Naja, gut.
Also, du hast so ein hartes Leben.
Ich habe so ein hartes Leben. Kommen wir zu unseren Thesen. Hau deine erste, ja, raus.
Die Eagles laufen für 220 Yards. Gegen Washington.
Ja, ich weiß. Aber du hast gesagt, in den letzten Spielen war der Schnitt echt scheiße gegen den Run. Ne? Weil insgesamt sind sie, glaube ich, auf 8.
Ja.
Aber was zählt, sind natürlich die letzten Wochen. Dann hast du zwei D-Liner, die sich an der Sideline auf die Fresse hauen. Das spricht nicht gerade für den Spirit im Team. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja, kann ich mir vorstellen. Gehe ich mit.
Ja.
Okay, was habe ich hier? Ah, bleiben wir doch bei Big Ben. Big Ben wirft in seinem letzten Home Game zur Primetime für 300 plus Yards, zwei Touchdowns und keine Interceptions. 300 plus Yards hat er zweimal in dieser Season. Einmal gegen Minnesota und einmal gegen Cincinnati.
Gehe ich nicht mit.
Ah, die Yards. Also ich hatte erst 250 stehen, Yards, aber das hat er verhältnismäßig 250, oft geschafft.
250 Yards, drei Touchdowns und zwei Interceptions würde ich mitgehen.
Ja, aber 250 hatte er in 7 Spielen. Das war mir dann nicht bold genug.
Ja.
Ich weiß nicht, kannst du mir vorstellen, ich wäre schon on fire an seiner Stelle. Also wenn es so ist, aber ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal zurückkommt. Also das wäre.
Ganz ehrlich, weißt du, was ich eher predikten würde? Dritter und eins vor der gegnerischen Endzone, sage ich, Big Ben läuft selbst für einen Touchdown.
Nice, okay. Dritter und eins, also dritter und Goal.
Ja, dritter und Goal.
So. Okay. Nice, da gehe ich auch mit. Okay, deine zweite.
So, würde ich aber an seiner Stelle genauso machen.
Ja, natürlich, ist auch egal.
Ja. So, ich sage, die Lions versauen sich ihre Draftplatzierung, indem sie gewinnen.
Ja, danke. Ja, ist ja mein Tipp.
Ja.
Also ja, gehe ich mit. Hab ja keine andere Wahl. Hab ja jetzt wirklich ein Plädoyer für die Lions abgeliefert, das jegliche andere Antwort unglaubwürdig machen würde.
Absolut.
Deswegen absolut versauen sich ihren Pick. Aber auch nicht. Ich finde der Draft, also ich habe manchmal so ein bisschen eingelesen, wer so die Top-Picks sind. Und da ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, wenn du jetzt nicht 1, 2 oder 3 hast, dann ist der Draft scheiße. Ich glaube so zwischen 1 und 10, die können nächstes Jahr im Draft alle gleich gut werden. Weil dieser Über-QB fehlt. Es fehlt dieser Über-QB.
Aber du hast ein paar gute O-Liner, du hast ein paar gute Edge-Rusher.
Das stimmt, aber du hast auch ein paar. Du hast
ja, genau.
relativ viele auf einem ähnlichen Niveau, wo der eine Scout sagt, der ist besser und der andere Scout sagt, der ist besser. Und am Ende zeigt sich, der völlig andere war der Beste am Ende.
So, richtig. So, der Viertrunden-Pick war eigentlich voll gut.
Ja, von daher finde ich es gar nicht so schlimm für den kommenden Draft, wenn sie da halt noch eins, zwei, wahrscheinlich geht nur noch einer, Plätze fallen. Okay, Tom Brady spielt im vierten Quarter keinen einzigen Snap mehr gegen die Jets. Weil sie Haushoch führen.
Ja, wär wünschenswert.
Also im kompletten vierten Quarter.
Ja, wär wünschenswert. Ich glaube es nicht ganz, weil es schon ein ziemlicher Disrespect dem Gegner gegenüber ist. Aber es wäre wünschenswert. Und es ist wahrscheinlich auch irgendwie machbar.
Ja, was heißt Disrespect, wenn du kurz vor den Playoffs irgendwie mit 20, 25 Punkten im vierten Quarter führst und die Gegner vielleicht irgendwie nur ein Field-Goal geschossen haben? Ja, verheizt doch nicht deinen 44 Jahre alten Mann. Also ich finde, das kann man relativ gut argumentieren, ohne dass es wie ein
Disrespect wirkt. Ja, natürlich. Kannst du es argumentieren. Natürlich kannst du es gut argumentieren, aber
ich meine, er ist 44. Gönn ihm die Pause vor den Playoffs. Lass ihn atmen.
Er ist NFL-Spieler. Er ist nicht 44, er ist NFL-Spieler. So, darum geht's.
Er ist 44 und ein weißer Quarterback. Okay, Tom, deine dritte. Ja.
In Chicago ist man mittlerweile froh, dass Wilson bei den Seahawks spielt und vor der Saison nicht zu Chicago gewechselt ist.
Oh. Ist auch die Frage, wobei das ist Quatsch, das ist Profiniveau, Russell Wilson ist alt genug, der spielt jetzt hier nicht mit Absicht schlecht oder so, das ist natürlich Quatsch, aber wenn du eine negative Haltung hast und angepisst bist von allem, von deinem Coach, von der Organisation, für die du spielst und einfach nur noch wirklich so richtige Krawatte darauf hast, dann spielst du unbewusst halt schlechter. Die Frage wäre, wie würde er spielen, wenn er zu einem anderen Team gewechselt wäre, wo er gesagt hätte, so, jetzt habe ich wieder Bock. So, jetzt habe ich diesen ganzen Scheiß hinter mir gelassen, der mich hier gestresst hat in den letzten Jahren. Krieg keine O-Liner oder wie auch immer. Komische Draft-Picks in der ersten Runde von den Seahawks. So. Und was da vielleicht noch so alles vorgefallen ist. Also das ist halt die Frage. Wie hätte er gespielt, wenn er seinen Wechsel bekommen hätte, den er ja mal zwischendurch wollte? Schwer zu sagen. Aber ja, die Chicago-Fans müssen ja damit arbeiten, was sie jetzt sehen. Und dann würde ich sagen, ja, okay, könnte ich mitgehen. Andererseits hat jetzt Justin Fields auch nicht gezeigt, dass er der überkrasse Superspieler ist. Andy Dalton ist jetzt nicht gerade der Spieler, wo man sagt, geil, dass wir den hier haben. Gut, dass wir ihn hier haben als Backup, aber ist jetzt nicht die Zukunft. Und Nick Foles, ja gut, wenn wir in den Super Bowl kommen, lassen wir uns starten. So, ne? Das ist deine Quarterback-Situation. Von daher glaube ich, ja, wenn nächstes Jahr Russell Wilson an die Tür klopft, werden die sagen, oh yeah, okay, let's go, Spiel für uns.
Ja.
Stand jetzt, sie sind vielleicht weniger traurig als gedacht.
Genau, so kann man es, glaube ich, formulieren.
Okay. Meine letzte, die Cowboys gewinnen mit mindestens 14 Punkten Unterschied gegen die Arizona Cardinals.
Oh, das wäre krass. Aber ich kann es mir vorstellen. Deswegen, ja, tun sie. Ach, so 28-14.
Ja, Cowboys Offense ist on fire, die Arizona Cardinals kriegen es nicht gebacken zu scoren.
Ja.
Blöde Kombi.
Hey. Ja, richtig. Ich glaube tatsächlich, dass das eine blöde Kombi wird. Und die Cowboys werden richtig hyped in die Playoffs kommen.
Ja, absolut. Richtig gefährlich. So. Aktuell vielleicht.
Das gefährlichste Packers, Team der Liga.
Packers ist oft auf 1 im Power Ranking. Ich sehe da so ein bisschen
die für mich sind gerade die Cowboys das heißeste Team der Liga.
Ja, gehe ich mit. Okay, das waren unsere 6 Thesen.
Ja.
kommt jetzt.
Diese Woche musst du Shots Fired erklären.
Ja, ist ein bisschen verwirrender, ne? Kommen wir zu Shots Fired. Normalerweise haben wir immer ein unmittelbares Matchup. Also die Receiver, die gegen die Secondary spielen und wer gewinnt dieses unmittelbare Matchup. Aber diese Woche gab es ein Spiel, das hat sich super angeboten, um das mal so ein bisschen abzuwandeln. Nämlich die Quarterback-Situation beziehungsweise das Quarterback-Duell zwischen den Carolina Panthers und den New Orleans Saints. Und jeder von uns muss jetzt versuchen zu sagen, warum seine QB-Situation weniger verfahren ist als die des anderen. Wir sind uns, glaube ich, einig, dass beide Quarterback-Situationen relativ bescheiden sind. Aber wir diskutieren jetzt aus, welche weniger bescheiden ist und vielleicht eher dazu neigt, ein Spiel gewinnen zu können. Fangen wir an. Und ey, jetzt habe ich erklärt. Tom, du fängst an. Und du hast die Panthers.
Das Schöne ist, genau, also ich habe die Panthers. Tobi hat sich die Saints gewünscht. Und wir vertreten hier nicht unsere eigenen Meinungen. Also ich vertrete nicht meine Meinung. Aber die Panthers, man muss immer bei den Panthers sagen, dass sie am Anfang der Saison haben die echt gut funktioniert. Und jetzt, wo Sam Darnold wieder da ist, ist es ja eigentlich so, dass diese Offense auch wieder funktionieren könnte, vom Potenzial her. Die Saints haben eine riesige Rotation gerade. Wie fit ist Taysom Hill? Man weiß mittlerweile, dass er nicht wirklich passen kann. Simeon kann nur im vierten Quarter scoren. Ian Book ist Notre Dame Quarterback und gewinnt deshalb keine Spiele. Und die Saints Quarterbacks werden am meisten gesackt in der Liga in den letzten drei Spielen. Nämlich im Schnitt 4,3 Mal. Das heißt, die Panthers und die Panthers Defense ist gut. Sie ist im Pass Rush auch Platz 7. Und kann die Saints ordentlich unter Druck setzen. Natürlich muss man dazu sagen, die Panthers Offensive Line ist jetzt auch nicht die beste der Welt. Die werden auch im Schnitt 4-mal gesackt. Aber immerhin ein bisschen. Sie sind ein bisschen besser, was das angeht. Und ich würde sagen, die Erfahrung tatsächlich spricht für Sam Darnold und Cam Newton. Weil beide sind es gewohnt zu starten. Beide, Cam Newton und Sam Darnold, sind unterschiedliche Spielertypen. Das heißt, wenn sie dann doch mal einen Red Zone Running Quarterback brauchen, dann kann man Cam Newton ja immer noch einbringen. Auch wenn Sam Darnold jetzt startet. Sie werden ja auch da wieder irgendeine Rotation reinbringen. Und vielleicht hat Sam Darnold auch diese Pause einfach mal gut getan. Dass man ihm jetzt Luft gegeben hat, dass er gemerkt hat, ja okay. Am Anfang lief es ja in Ordnung. Und sie haben immer noch DJ Moore. Sie haben immer noch Robbie Anderson. Das sind zwei gute Receiver-Waffen, die den Receiving-Waffen der Saints definitiv überlegen sind. Chuba Hubbard ist okay als Running Back. Und ich glaube, dass sie auch wieder mehr, wenn Sam Darnold spielt, werden sie auch wieder besser laufen können, weil Cam Newton halt im Passing-Game gar keine Gefahr ist und man einfach die Box vollgestellt hat. Und dann hat jeder Running Back der Welt Probleme. Aber mit Sam Darnold müssen sie den Pass zumindest ein bisschen respektieren. Und da wird auch wieder Räume für Chuba Hubbard schaffen. Und deswegen sage ich, dadurch, dass Sam Darnold wieder da ist, gewinnen die Panthers das Quarterback-Duell.
Ich musste ein bisschen lachen, du hast was Witziges gesagt. Taysom Hill kann nicht werfen und Tyrell Simeon ist nur im vierten Quarter gut. Und was für ein genialer Split wäre es, wenn du einfach Hill die ersten drei Quarter spielen lässt, er ein bisschen läuft und am Ende, wenn er in einem Rückstand hinterherlaufen muss und das nicht kann, weil er nicht werfen kann, bringst du einfach im vierten Quarter Tyrell Simeon, weil der im vierten Quarter scheinbar spielen kann. Dann ist aber die Frage, ist das vierte Quarter von Tyrell Simeon dann sein erstes? Also muss er erst drei Quarter mies gespielt haben, um im vierten gut zu spielen? Oder ja, genau. Braucht er den Druck aus dem vierten, um gut zu spielen? Das wäre jetzt die philosophische Frage dahinter. Ne? Braucht er drei miese Quarters vorweg oder braucht er den Druck aus dem vierten Quarter? Völlig egal. Diesen Split wird es wahrscheinlich nicht geben. Weil das ist einer der Vorteile, den die Saints haben. Wenn sie jetzt einen QB starten lassen und es sieht so aus, dass es Taysom Hill ist, dann startet der auch. So, die Offense kann sich drauf einstellen. Ja. Die Carolina Panthers hatten letzte Woche auch so einen komischen Split mit Newton und Darnold. Und wenn du Quarterbacks splitten musst in ihren Raps, dann ist meistens etwas richtig scheiße, weil es sind keine Running Backs, außer vielleicht Newton spielt nur Wildcat. Dann würde ich sagen, da macht der Split Sinn. Aber Quarterbacks in ihren Raps zu splitten, spricht nicht für den Quarterback-Raum. Beim Running Back, ja klar, aber Raum. Ne, da ist es wieder. Wow. Aber beim Quarterback definitiv nicht. Zeigt der QB-Room, ist bei den Panthers im Arsch, das ist ja auch bei den Saints, aber egal. So, welches QB-Duell, also das QB-Duell wird hier entscheiden, welcher Quarterback weniger Fehler macht. Ich glaube, das ist das, was hier entscheidend ist. Wer wirft weniger Interceptions, wer fummelt den Ball weniger und so weiter. Ne? Und wer bringt die Pässe an Mann, vielleicht auch lieber die kurzen, nicht die weiten. Keiner dieser QBs sollte auf die Big Plays gehen und sich überschätzen.
Sam Darnold sollte definitiv auf die Big Plays gehen. Das ist das, was er gut macht.
Ja, na gut. war auch der Interception.
Sam Darnold wirft ja halt die 5-Yard-Interception, das ist das Problem.
Als er gestartet hat, am Anfang der Season, war er aber auch der Interception-König der Liga. Das darf man dann auch nicht vergessen. Ja. Dann ist die Frage, wie gut kann er die Big Plays tatsächlich? Und Cam Newton ist in den letzten 4 Spielen 1-5. Also ein Touchdown zu 5 Interceptions, also so viel dazu. Und gefühlt bei 150 Passing Yards und 3 Attempts mehr.
So. Aber auch 100 Rushing Yards.
Ja, das stimmt. Rushen kann er, aber rushen kann halt auch Taysom Hill. Und Taysom Hill ist wie viele Jahre jünger? Also ich glaube, Taysom Hill ist der bessere Rusher als Cam Newton Stand jetzt. Sam Darnold sollte laut Gameplan nicht laufen. Klar, der kann mal den Ball einpacken und losrennen, wenn er Druck bekommt, aber er sollte nicht nach Gameplan laufen. Und Hill hatte in den letzten 3 Starts 11 Attempts Rushing, 207 Total Yards und 2 Touchdowns. Also das kann funktionieren. In seinen letzten beiden Starts war Taysom Hill zwar ohne Touchdown, aber er war auch ohne Interception. Und genau da ist der Knackpunkt im Vergleich zu den Panther-QBs. Er macht einfach keinen Fehler. So, und deswegen machen die Saints mit Kamara das, was die Panthers ohne Christian McCaffrey nicht können. Sie laufen viel, viele kurze Pässe auf Kamara, wobei man da sagen muss, das hat Taysom Hill auch nicht gut hinbekommen, die kurzen Pässe auf Kamara tatsächlich. Das ist kein... Du merkst, wir argumentieren aber hier auf niedrigem Niveau. Aber Taysom Hill macht am Ende...
Was für mich der entscheidende Punkt ist, die Saints haben Sean Payton und die Panthers haben halt Matt Rhule und irgendwen als Offensive Coordinator.
Und irgendwen, ja. Ja, es wird, also wie gesagt, es wird drauf hinauslaufen. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, was wir hier als Bedingung ansetzen. Also,
Naja, wer macht weniger Fehler? So. Ja, und ist trotzdem noch produktiv.
Ja, ich meine ja. Halt, so was machen wir gucken, wie die gespielt haben und bewerten dann, würde ich sagen. Genau. Und
Eye-Test. Ja. Also wirklich Eye-Test. Das ist.
Weil ich nehme lieber, weißt du, wenn angenommen Sam Darnold wirft für 300 Yards und Taysom Hill für 150, aber Taysom Hill für 1 Touchdown und 0 Interceptions und Sam Darnold aber für 0 Touchdowns und 4 Picks, also dann würde ich schon sagen, Taysom Hill hatte das bessere Spiel. Voraus, das Team gewinnt auch. Das bewerten wir danach. Okay, das war ein merkwürdiges Shots fired. Ich weiß nicht, ob die Idee gut war. Egal, wir haben es nur noch einmal nächste Woche in dem Format.
Richtig, weil wir das können wir auch schon mal ankündigen. Wir stellen zu den Playoffs ein bisschen um, weil wir die Duelle sozusagen ein bisschen hervorheben werden. Aber das werden wir einfach nächste Woche Dienstag noch weiter erläutern. Aber ihr könnt euch schon mal darauf freuen, dass wir in den Playoffs ihr habt ganz viele Folgen auf jeden Fall, so, die ihr dann sozusagen separiert gucken könnt.
So schaut's aus. Okay.
Ey, es war mir ein Blumenpflücken, Tobias. Und ich freue mich über jegliches Feedback hier. Wenn ihr uns unterstützen wollt, Patreon steht euch offen. Folgt uns bei Instagram, liked uns bei Spotify oder bewertet uns bei Spotify. Das letzte Wort hat wie immer Tobias.
War auf jeden Fall eine anstrengende Folge in dem Sinne, dass das hier andere Bedingungen waren und ich bin froh, dass die Technik uns keinen Streich gespielt hat, dass das bis jetzt, erstmal müssen wir
bis jetzt hat es funktioniert.
Schauen wir uns mal die Tonspuren an, welches Mikro hier was aufgenommen hat, aber bis jetzt sieht es so aus, als hätte es alles ganz gut geklappt, von daher freut mich das tierisch. Ja, und ich muss jetzt auch direkt an die Arbeit, von daher, Leute, viel Spaß beim NFL gucken, macht's gut, ciao, ciao, und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Guten Rutsch, stimmt.
Tschö. Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.